Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 81 des Lexpod. Schön, dass ihr mich wieder auf dem Weg von der S-Bahn nach Hause begleitet. Und mein Thema heute lautet Terra Ignota. Was das ist, erkläre ich gleich noch. Aber ich möchte mit dem Ursprung davon anfangen. Und zwar, also ich denke gerne in großen Bögen. Das hat man vielleicht auch so an meinem Jahrzehntrückblick gemerkt. Und deswegen fasziniert mich schon länger die Idee von Post-Post-Apokalypse. Also die Welt geht unter und ne, Krieg oder Naturkatastrophe oder warum auch immer. Und die Zeit danach ist dann das, was wir so als Post-Apokalypse kennen. Also alles ist karg, es gibt Kampf um Ressourcen, was auch immer, vielleicht Zombies, ne? Mad Max oder Waterworld oder irgendwie so. Das sind so typische postapokalyptische Szenarien. Aber es kann ja auch eine Zeit nach dieser Zeit geben, also wo die Welt sich dann wieder erholt. Die Natur hat ja eine ziemlich große Resilienz, so langfristig gesehen. Und wo eine neue Welt entsteht, in der sozusagen die Welt, die davor, vor der Apokalypse kam, eben nur noch so eine vage Erinnerung ist. Und die Magic-Welt Dominaria hat das gemacht vor 2 Jahren. Das fand ich sehr interessant. Und das hat mich dazu gebracht, vor 1,5 Jahren damals ungefähr, also auf Facebook, mal zu fragen, ob Freunde noch andere Tipps haben und für postapokalyptische Settings halt. Und da kamen ein paar coole Tipps. Also zum Beispiel die Broken Earth-Serie von N.K. Jemisin. Da ist es so, dass diese Welt, die da beschrieben wird, immer wieder zerstört wird, weil sie von starken Erdbeben heimgesucht wird. Da habe ich den ersten Band gelesen, fand ich ganz okay, habe mich jetzt aber nicht umgehauen. Aber ein anderer Tipp war eben die Serie Terra Ignota von Ada Palmer. Und darüber möchte ich halt kurz sprechen heute. Es gibt 4 Bücher in dieser Serie inzwischen. Das erste heißt Too Like the Lightning, also zu sehr wie der Blitz sozusagen. Und das habe ich letzte Woche beendet und ich muss einfach jetzt schon drüber reden. Also auch wenn ich noch nichts über die weiteren Bücher weiß, es hat mich einfach irgendwie zu sehr fasziniert. Also vor allem von der Welt, die Ada Palmer entwirft. To Like the Lightning spielt im Jahr 2450, also von jetzt aus gesehen ungefähr 400 Jahre in der Zukunft. Und die Geschichte, die so zwischen 2016, wo das Buch erschienen ist, und 2450 passiert ist, wird auch nur sehr bruchstückhaft erklärt im Buch und enthüllt. Also es gibt keine große Timeline am Anfang oder sowas. Und so als Leser weiß man halt eben auch wenig darüber, man sieht aber halt die Auswirkungen. Und was man so ungefähr weiß ist, es gab irgendwann, ich glaube so um 2150 rum, also so 100 Jahre von jetzt entfernt, einen großen Kirchenkrieg. Und als dieser Krieg vorbei war, also so eine Art dritter Weltkrieg im Endeffekt, hat sich die Weltordnung irgendwie dauerhaft geändert. Also geändert und 300 Jahre Frieden mehr oder weniger über die Welt auch gebracht. Und in diesem Jahr 2450, in dem die Bücher spielen, ungefähr 2450, erinnert die Welt sich für mich total an dieses Meme, was es mal gab. This is the future that liberals want. Also eigentlich so eine liberale Utopie. Also so nicht liberal, so also liberal, ne, so wie amerikanisch liberal, also so eine linke Utopie, post alles, globalistisch. Und zwar in verschiedenen Aspekten, also diese Welt ist post-gender, die Menschen tragen größtenteils irgendwie Unisex-Kleidung, die den Körper nicht mehr betont, damit man eigentlich nicht mehr unbedingt überhaupt erstmal jetzt so auf den ersten Blick sehen kann, welche Geschlechtsteile jemand hat. Sie haben in der Regel auch irgendwie Unisex-Namen, die jetzt auch nicht unbedingt sozusagen darauf rückschließen lassen. Und sie werden auch, wenn von ihnen gesprochen wird, zumindest im Englischen. Wie es in den anderen Sprachen ist, wird, glaube ich, gar nicht unbedingt gesagt, werden sie auch mit diesem Pronomen they, mit diesem Unisex-Pronomen bezeichnet. Also das ist das Thema Gender. Dann natürlich, wie gesagt, ein Kirchenkrieg hat das alles ausgelöst, deswegen ist die Welt auch postreligiös, also Theologie ist sogar verboten. Und aber weil man das sozusagen das Gefühl hat, dass Menschen trotzdem irgendwie so ein spirituelles Zuhause braucht, ist an ihre Stelle so eine neutrale Weltanschauungsphilosophie getreten. Und alle Personen haben ihnen zugeordnete sogenannte Sensei. Das sind ist so eine Mischung aus Pfarrer und Therapeut. Also mit dem hat man regelmäßig Sitzungen und mit dem kann man eben über weltanschauliche Fragen so diskutieren. Aber die Sensei ja selbst vertreten natürlich keine bestimmte Philosophie, sondern sind mehr so ein Spiegel. Und dann ist diese Welt auch postnational und postfamiliär. Also die Menschen leben überhaupt nicht mehr ungefähr dort, wo sie geboren wurden, sondern sie ordnen sich selbstständig weltanschaulichen Gruppierungen, sogenannten Hives, zu. Von denen gab es mal ganz viele. Und inzwischen gibt es so ein paar große, so zu denen man sich so lose, ich glaube 7 oder so, zu denen man sich so lose hinzuordnen kann. Und es gibt auch so Kibbutz-ähnliche, so Wahlfamilien, sogenannte Bashes, wo man eben auch entscheidet man sich so bei im Heranwachsen, mit welchen Leuten man gemeinsam quasi so eine Familie gründen will. Und die dortigen Bande gelten eigentlich als ebenbürtig zu Blutsverwandtschaft, beziehungsweise Blutsverwandtschaft ist eigentlich was als nicht mehr relevant dargestellt wird. So. Und wie funktioniert das vor allen Dingen so dieses postnationale System, das ist vor allen Dingen dadurch möglich, dass auch eigentlich die Einschränkungen des Raums größtenteils aufgehoben sind, weil es eine Technologie gibt, da kommt man dann sozusagen in den Science-Fiction-Teil des Buchs, mit fliegenden Autos, die es einem eben ermöglichen, innerhalb von wenigen Stunden überall auf dem Planeten zu sein, sodass halt sich dadurch auch natürlich die Menschen total durchmischt haben. Und damit hat man natürlich so grundsätzlich auch so eine Post-Race-Gesellschaft. Und das kann man wahrscheinlich auch sagen, dadurch, dass dieser letzte Krieg so ein großes Trauma hervorgebracht hat, befinden wir uns auch in einer Gesellschaft ohne Gewalt. So wird es zumindest dargestellt. Also es gibt eine lückenlose Überwachung. Leute tragen sogenannte Tracker im Ohr und so Linsen auf den Augen, wo sie halt immer so eine Mixed Reality sozusagen sehen. Und dadurch kann eigentlich niemand mehr irgendwas Unbeobachtetes tun. So, und dadurch gibt es eigentlich keine Morde oder irgendwie sowas mehr. Und das fand ich halt total faszinierend. Also wirklich so eine Welt zu erschaffen, die so heutige Gedanken aus dem, ich sag mal tendenziell eher linken Spektrum eben so zu Ende denkt und dabei halt aber keine so eine Dystopie entstehen lässt, sondern einfach wirklich mal überlegt, ja, wie könnte denn so eine Welt aussehen, die das eigentlich alles positiv regelt? Und solche Welten, solche Utopien finde ich immer viel interessanter als so Dystopien. Ich fand auch immer schon Brave New World einen der interessantesten Gesellschaftsentwürfe, weil ich der Meinung bin, man kann tatsächlich darüber diskutieren, ob die Brave New World nicht überhaupt eine Dystopie ist und nicht vielleicht doch eine Utopie. Also ob man sozusagen eigentlich den freien Willen zu größten Teilen vielleicht auch für große Teile der Bevölkerung opfern könnte, um zu einer individuellen Zufriedenheit, zu einer höheren zu kommen. Anderes Thema, aber so ähnlich ist es natürlich hier auch. Natürlich geht es in dem Buch auch darum, dass man für diese friedliche Welt, diese Post-Alles-Welt auch einen gewissen Preis zahlt. Und dieses erste Buch, To Like the Lightning, was ich gerade beendet habe, ist im Endeffekt auch so, dass es so, dass die Geschehnisse schildert, die dazu führen, dass die Welt dann am Ende doch wieder explodiert. Nach so langer Zeit. Also, das Buch endet quasi auf einem riesigen Cliffhanger. Kurz bevor eventuell jetzt doch wieder was Schlimmes passiert. Und es ist da eben so, dass diese Hypes haben sich, wie ich schon erwähnt habe, immer mehr konzentriert. Und es ist halt dann auch so, dass es eigentlich so eine herrschende Elite gibt inzwischen. Aus wenigen Einzelpersonen. Die als so Art gutmütige Diktatoren fungieren und alles so miteinander absprechen. Aber damit natürlich auch irgendwie dafür sorgen, dass es keine organische Weiterentwicklung geben kann. Und dann ist es auch so, dass einzelne Ausbrüche von Gewalt natürlich nach wie vor existieren und da viel, viel schockierender sind, weil es sozusagen alles so verbannt ist. Es gibt ja generell doch auch ganz schön viele Verbote, so muss man ja auch sagen. Eben auch dieses ganze Religionsverbot und so weiter. Also das ist halt auch was, wo immer wieder angedeutet wird, dass es halt auch für Unterdrückung sorgt irgendwie in den Leuten, obwohl diese Ventile wie die Senseiya und so ins System eingebaut sind. Und natürlich gibt es wie immer in diesen Welten, die auf den ersten Blick so perfekt aussehen, natürlich totale Brüche und dunkle Unterwelten und so weiter. Und davon lernt man auch ein bisschen was kennen. Und ein Ding, was auch, wo man sich sozusagen im Laufe des ersten Buchs wahrscheinlich so Stück für Stück erst entscheiden muss, ob das eigentlich was Kritisches ist, ist so ein weiteres Stück Computertechnologie, sogenannte Sets. Das sind Menschen, die von Kindheit an, also menschliche Computer eigentlich, Menschen, die von kleiner Kindheit an schon so herangezogen werden, im Endeffekt gezüchtet werden, kann man fast schon sagen, dass sie mit Computern interfacen. Und da gibt es dann natürlich große ethische Diskussionen darüber, ob das echte Menschen sind oder nicht. Die sagen natürlich selbst von sich, dass sie, und so weiter, also, dass sie vollkommen normale Menschen sind und nur eine andere Weltsicht haben und so weiter. Und darüber wird halt viel diskutiert. Und um das alles darzustellen, wählt Ada Palmer die, bevor sie anfing, Romane zu schreiben, vor allen Dingen auch Geschichtsprofessorin war, einen interessanten Ansatz. Sie greift nämlich sehr stark zurück auf das 18. Jahrhundert und die Aufklärung und wählt zum Beispiel die Sprache des Buchs so. Also der Ich-Erzähler hat so einen Tonfall, der eigentlich eher an so ein Buch aus dem 18. Jahrhundert erinnert, spricht ständig mit dem Leser. Und ihre Idee war eben, dass man so auch nochmal eine Distanz schafft zu der Welt, damit man eben nicht das Gefühl hat, man ist so in der Zukunft, sondern eher, als würde man auf was zurückblicken und hätte dadurch halt eher auch stärker noch, glaube ich, dieses Gefühl von diesen großen Linien, über die sie reden möchte. Und die Regelbrecher, sage ich mal, die man so im Laufe des Buchs kennenlernt, beziehen sich halt auch sehr stark noch auf das 18. Jahrhundert und die Gedanken eben der Aufklärung. Und da, genau, es geht eben in der Palmer vor allen Dingen darum, dass Zeit halt so ein Kontinuum ist und dass auch die Welt der Zukunft sich immer sehr stark auf die Welt der Vergangenheit beziehen wird, so wie wir es heute auch tun mit der Vergangenheit. Zum Plot will ich ehrlich gesagt gar nicht so viel erzählen. Es gibt auch noch ein fantastisches Element, was irgendwie so mit reinkommt, zusätzlich zu den Sci-Fi-Elementen. Aber die Geschichte ist relativ verschachtelt. Und wenn man anfängt, diese Verschachtelung zu lösen, glaube ich, dann ist man sehr schnell dabei, eigentlich schon zu viel zu verraten. Deswegen würde ich jedem nur empfehlen, es einfach zu lesen. Also es ist wirklich eine ganz große, direkte Empfehlung dieses Buches To Like the Lightning von Ada Palmer aus der Terra Ignota-Serie. Ich habe heute nachgeguckt, was das heißt. Das heißt Unbekannte Welt. Ja, und ich habe gerade erst mit dem zweiten Band Seven Surrenders angefangen und bin jetzt schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Aber ich wollte unbedingt mal kurz eben von diesem Worldbuilding erzählen und davon, wie interessant ich das finde. Und vielleicht findet es ja noch jemand interessant, liest das Buch und erzählt mir dann mal, was er oder sie sich da so gedacht hat. Musik. Es ist ein kalter, naja, nicht immer kalter, aber manchmal kalter Januar. Jetzt gerade zum Beispiel ist es zum Beispiel kalt. Und da ist es manchmal schön, sich so sehr sommerliche Lieder anzuhören. Und da habe ich eins entdeckt vor kurzem. Das heißt Paradiso von Erlend Oye und La Comitiva. Kann man gut hören, wie ich immer schön sage. Also ist ein schönes, leichtes, irgendwie sommerliches Lied. Morgen Abend gehe ich in 1917, den neuen Film von Sam Mendes. Und davon wird wohl die zweite Folge diese Woche hören. Handeln. Bis dahin wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Tag.